Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Themen heute lassen sich durchaus ja, als bittersüß bezeichnen. Viele von euch werden sich denken, ja okay, dieses 3:3 gegen VfB fühlt sich eigentlich an wie ein verlorener Sieg. Darüber werden wir natürlich heute sprechen und auch wie viel Wahres da dran ist. Dann ist es aber auch so, dass wir zwei absolut positive Themen heute in der Folge beleuchten wollen und beleuchten müssen. Zum einen natürlich die Vertragsverlängerung von André Kramaric um angeblich 2 Jahre und zum anderen die, ich zitiere, langfristige Verlängerung von Andy Schicker. Und die ist heute erst reingeflattert. Ne? Heute am Mittag, wir nehmen um 15 Uhr auf und ich glaube um 12 oder so habe ich davon gelesen. Da möchte ich dich, Jonas, direkt mal fragen, warst du ähnlich überrascht von dieser Meldung oder was ging dir als erstes durch den Kopf, als du gelesen hast, Schicker verlängert langfristig?
Ja, hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Ja, grundsätzlich, dass er jetzt nicht auf einem abspringenden Ast ist, das war uns jetzt mittlerweile klar. Aber keiner von uns hatte das wahrscheinlich auf dem Schirm, weil die Not ja noch gar nicht da war. Also es wirkt eher nach einem, also ich kann mir 2 Dinge vorstellen. Erstens mal, man will ihn jetzt halt langfristig binden, logischerweise, um langfristig auch planen zu können, über 2028 hinaus. Möglichkeit 2, was auch immer bei Spielern so ist, gerade wenn sie ja aus einer niedrigeren Liga zu uns stoßen und dann relativ schnell wieder verlängern, dass man den Vertrag nachjustieren musste. Und dann eben bei diesem Schritt auch zeitgleich die Dauer angepasst hat. Also worüber rede ich? Gehaltserhöhung, so wie es bei Spielern auch wäre.
Ja, nicht unwahrscheinlich. Was natürlich auch nicht völlig auszuschließen ist, aber unwahrscheinlich bei einem Menschen seiner Position, er ist jetzt der Geschäftsführer Sport, ist sowas wie eine Ausstiegsklausel. Aber davon habe ich nichts gelesen und es wäre, wie gesagt, sehr, sehr untypisch. Aber ich sag mal kurz, warum es mich überrascht. Weil ich fest damit rechne oder gerechnet habe, ich bin jetzt unsicher, dass er uns im Sommer 2027 verlässt. Mhm. Das steht ganz dick geschrieben in meinem Hinterkopf. Habe ich dafür Belege, Beweise? Nein. Aber für mich macht dieses Duo Ilzer Schicker halt ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, als wären wir die beste Durchgangsstation. Ne? Graz, Hoffenheim und dann kommt halt so ein größerer Club. Egal, ob es jetzt aus der Premier League ist oder sonst wo. Ein Club, den man halt regelmäßig europäisch sieht und den man vor allem auch dennoch mehr finanzielle Möglichkeiten hat als unser Club letztlich. Und ob ich das jetzt diesen Gedanken verwerfen muss, weiß ich noch nicht ganz, aber er wird zumindest schwächer, weil er bringt damit ja sich selbst in eine, wie soll ich sagen, unfreiere Position. Er hat sicherlich ein besseres Gehalt, ne? Das ist mit Sicherheit so, Jonas, aber wenn er nächstes Jahr weg will, wird das für ihn sehr, sehr, sehr schwierig und das ist für uns natürlich gut, denn das hat ja auch unser neuer Vorsitzender betont, wir brauchen Stabilität, wir brauchen Ruhe und zum Beispiel ein Schicker da länger bleibt, wäre das natürlich top. Nicht nur, weil er bisher einen sehr, sehr ordentlichen Job macht.
Ja, aber das zeigt vielleicht auch einfach nur, dass Andreas Schicker halt langfristig bei einem Verein was bewegen möchte. Ne? Er war ja jetzt auch nicht nur 1-2 Jahre bei Graz. Und Durchgangsstation hin oder her. Ich sag ja auch immer, es ist ja auch vollkommen legitim, uns als Durchgangsstation zu sehen. So ist das Leben nun mal. Ne, du kommst vielleicht aus dem Ausland, Hoffenheim ist deine beste Option oder halt so ein mittelmäßiger Bundesliga-Club mit einer guten Struktur. Und dann, wenn du eben dich für Größeres beweist, dann ist das Leben einfach so. Ich meine, Roberto Firmino ist damals zu Liverpool und. Ne, Nagelsmann ist damals zu Leipzig, danach zu Bayern und so weiter. So ist das Leben halt einfach. Das finde ich erstens mal gar nicht verwerflich, aber es ist natürlich auch sehr sympathisch, dass er sagt, okay, auch wenn ich irgendwann später mal größere Ziele habe, vereinstechnisch, bei einem Verein, der immer Champions League spielt, habe ich ja trotzdem alle Zeit der Welt. Es ist ja jetzt nicht so, bei einem Gespann wie Ilzer und Schicker, als müssten die jetzt ihre Jahre zählen, weil der Körper nachlässt, wie bei einem Fußballprofi. Ich meine, Andreas Schicker ist 39. Ne, der hat gefühlt seine gesamte Geschäftsführerlaufbahn noch vor sich. Ne? Andere haben in dem Alter noch Fußball gespielt. Das zeigt einfach nur, dass er vielleicht ein entspannter Typ ist, der jetzt erstmal über mehrere Jahre was bei uns bewirken möchte. Und dann ist die Zeit vielleicht irgendwann gekommen für was Größeres.
Ja, sehr guter Gedanke. Den hatte ich in der Art noch gar nicht, zumindest nicht so präsent. Deswegen, Jonas, ganz kurze Frage. Bitte sofort antworten, wenn möglich. Wie alt genau ist denn Schicker?
Ich habe doch gerade gesagt, 39.
Ach, du weißt es sogar?
Ja, ich habe doch genau... Ja.
Sorry, das habe ich schon überhört, weil ich den Gedanken hatte und es gegoogelt habe. In meinem Kopf war der, sorry Andi, war der schon so 44, 45.
Ja? Nee, also, der Schicker ist 39 und Ilzer weiß ich gerade nicht hundertprozentig, ist Ilzer 47?
Ja, so ungefähr. Also Ilzer ist mindestens Mitte 40, aber ne, da bin ich auch ganz ehrlich, das ist jetzt kein Wissen, das ich habe und mir dann merke. Aber auch hier googelt der Chef noch selbst. 48 ist er, 1977 geboren.
Ja, aber mein Gott, ist ja kein Alter für einen Trainer.
Um Gottes
Willen, da hast du noch bestimmt 15, 20 Jahre, wenn du denn möchtest, als Trainer vor dir. So ist es
einfach. Überleg mal, Jürgen Klopp ist jetzt quasi schon in Rente, was sein Trainerdasein angeht, vorerst und ist erst 58 und das müsste er ja gar nicht sein. Es gibt viele große Trainer, die haben später erst ganz, ganz große Erfolge errungen. Ne? Keine Ahnung, jetzt zum Beispiel so ein Ottmar Hitzfeld, der ganz spät, ich glaube auch mit 60 noch große, große Titel gewonnen hat, dann ja nochmal bei Bayern übernommen hat, 2007, 2008 und so weiter und so fort.
Ja, obwohl David, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf,
ich glaube, Jupp Heynckes ist ein besseres Beispiel, sorry.
Wie bitte?
Jupp Heynckes ist noch ein besseres Beispiel.
Genau. Aber ich glaube, dass sich die Sportwelt da gerade so ein bisschen ändert. Ne? Gerade auch mit dieser Änderung oder mit dieser Neuheit, dass auch extrem junge Trainer auf einmal auf dem Markt sind. Da war ja Julian Nagelsmann eigentlich damals was komplett Neues. Mittlerweile ist es so gefühlt gang und gäbe, dass ein 35-jähriger Bundesliga-Trainer überhaupt nichts Unnormales ist. Und auch die in anderen Sportarten, die Sportler, die Weltklasse-Sportler werden auch immer jünger. Und ich glaube, je früher du in deinem Beruf, in deinem sportlichen Beruf an deinem Peak bist, desto früher denkst du auch irgendwann ans Aufhören. Ne, beispielsweise jetzt Max Verstappen, wahnsinnig früh schon 3-4-facher Weltmeister gewesen in der Formel 1. Der hat jetzt schon Interviews gegeben, wo er sagt, also ewig lang wird er das nicht tun. Ich glaube, Verstappen wird kein Fernando Alonso, der mit 45 da noch drin sitzt. Gleiches Beispiel Luke Littler, der mit 16, 17 schon Weltspitze war im Darts. Der wird mit Sicherheit kein Phil Taylor, der mit über 60 noch Weltmeisterschaften spielt. Das werden die nicht tun. Die werden dann irgendwann ihre Karriere beenden. Und ich glaube, dahin geht so ein bisschen auch der Trend.
Ja, guter Gedanke. Und bei Ilzer zum Beispiel muss man ja auch sagen, dass er wegen seiner Verletzung schon sehr, sehr früh angefangen hat zu trainieren. Und bei Schicker war das Ganze ja ähnlich. Und ja, das ist natürlich aber auch, behaupte ich jetzt einfach mal, so eine gewisse Trendsache. Ne? Es gilt als cool, modern und hip, einen jungen Trainer zu haben, ein junges gespannt zu haben, und das ist ja, wie es oft ist. Es gibt gewisse Trends und Gegentrends, und niemand würde jetzt trotzdem auf die Idee kommen, einen Feuerwehrmann zu installieren, der 29 ist. Ne, wobei wir das ja in gewisser Weise gemacht haben, fällt mir gerade auf, als Nagelsmann kam, aber da hatten wir ja auch schon den alten Feuerwehrmann Huub Stevens hinter uns gelassen, der ja da aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.
Genau, und Thema Feuerwehrmann. Ich bin immer noch sehr gespannt, inwieweit Dieter Hecking den VfL da noch irgendwie retten kann. So gut läuft es spielerisch ja wohl wirklich nicht.
Nee, aber das ist ja auch wirklich, also ich will da nicht in die Kabine gucken beim VfL Wolfsburg.
Aber das Traurige ist einfach, kommen wir mal kurz auch so ein bisschen, ich weiß, heute sind wir irgendwie in Plauderlaune, wir kommen gleich schon noch zum VfB-Spiel, keine Angst. Es ist halt einfach wieder traurigerweise so, der VfL Wolfsburg mit einem Kader, der mindestens mal Europa League spielen sollte, von seinem Marktwert her, spielt dann eine unfassbar beschissene Saison, wird sich, so prophezei ich, irgendwie in die Relegation retten, und dann muss irgendeine verlorene Seele auf Platz 3 in der zweiten Liga nach einer Top-Saison, egal ob Hannover, Paderborn, whatever, muss dann gegen einen Europa-League-Kader spielen mit Amura und Christian Eriksen und kriegt dann, wie jedes Jahr vom Erstligisten, die Mütze voll. Und zack, bumm, hat es der VfL geschafft. Es ist einfach...
Ganz, ja. ganz selten passiert das ja auch mal nicht, aber ich befürchte das auch, zumal es ja das Endspiel St. Pauli gegen Wolfsburg geben wird. Aber ne, das ist so eine Momentaufnahme. Es gibt natürlich die kleine Chance, dass da ein Fußballwunder geschieht. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, St. Pauli hat sich jetzt auch nicht wirklich verdient nach den letzten Wochen.
Nee, also egal, wer in die Relegation kommt, da werde ich dann für den Zweitligisten sein. Einfach nur, weil die eine gute Saison gespielt haben und der VfL und St. Pauli eben eine beschissene Saison.
Ich werfe schon mal kurz mit rein, auch wenn es erst später Thema wird. Der SV Werder Bremen ist de facto bereits gerettet mit lächerlichen 32 Punkten. Also ne, es bestätigt mal wieder die These, kein Mensch braucht mehr 40 Punkte für den Klassenerhalt.
Genau, aber nur deswegen, bevor sich jetzt Leute wundern, weil sich ja Wolfsburg und Pauli die Punkte klauen.
Genau, genau. Stimmt, sonst natürlich nicht, aber es sind 6 Punkte Vorsprung, was ja de facto auch schon mal ein riesiger Puffer ist. Ganz kurz noch zu Schicker, damit wir da einen ordentlichen Haken dran machen können. Offensichtlich freuen wir uns. Was ich noch sagen will, als einen seiner großen Verdienste, ne, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, seit seinem Amtsantritt, Jonas, ist der Hoffenheimer Kader um 90 Millionen besser oder wertvoller geworden. Das ist schon eine krasse Leistung. Ja. Natürlich auch was mit den Leistungen auf dem Platz zu tun, aber das ist sehr, sehr beeindruckend und erinnert einen an die guten alten Alex-Rosen-Zeiten von vor, boah, lass es 8 Jahren gewesen sein.
Ja, hat vor allem maßgeblich mit den Leistungen auf dem Platz zu tun. Ne? Toures Marktwert explodiert, Aslani explodiert, Abdullahu, Haidari und, alle Marktwerte sind explodiert dieses Jahr. Ne? Also die Spieler selbst sind mehr wert geworden durch unsere Leistung.
Ja, und trotzdem waren da natürlich Transfers dabei, das kann man so nicht auf dem Zettel haben. Also, dass ein Abdullahu oder dass ein Touré so durchstartet, ist aus der damaligen Sicht gedacht, als der Wechsel stattgefunden hatte, Irrsinn. Das gleiche gilt eigentlich bei Wouter Bucher. Deswegen Riesenrespekt. Ich bin da trotzdem immer so ein kleines bisschen konservativ, weil so lange ist Ilzer noch nicht da. Rein theoretisch könnte das auch ein positiver Ausreißer gewesen sein. Wobei man natürlich auch sagen muss, bei Graz ist ihm ja auch Ähnliches gelungen, sodass ich natürlich den sehr, sehr starken Verdacht habe, dass Ilzer ein echter Könner ist.
Schicker
ein echter Könner ist.
Genau, aber man muss es auch einfach versuchen, so zu belegen. Spieler, die gerade so explodieren, wie in Abdullahu beispielsweise, die würden nicht verlängern, wenn sie sich nicht wirklich wohlfühlen würden. Das heißt, das Konstrukt rund um Schicker und Ilzer, Ilzer als Trainer mit seinem Trainerteam, die schaffen es, erstens mal, dass sich die Jungen wohlfühlen und zweitens mal schaffen sie es wohl auch zu vermitteln, dass ein Abdullahu einen Grund hat zu bleiben, ne? Dass es perspektivisch noch besser wird. Und ansonsten hätte ein Abdullahu, Haidari oder wer auch immer jetzt noch nicht verlängert. Das ist ganz klar.
Ja, und das ist definitiv eine Riesenleistung, dass uns da ganz sicher Spieler erhalten bleiben, bei denen wir uns da, glaube ich, gar nicht ganz so sicher waren. Und jetzt ist natürlich nochmal das Tüpfelchen auf dem I ist fast zu wenig. Jetzt nochmal was ganz, ganz Wichtiges gelungen, was, glaube ich, auch sehr viele TSG-Fans am Samstag um 15 Uhr sehr glücklich gemacht hat. Nämlich, dass unser Goat noch für 2 weitere Jahre unterschrieben hat. Es hat ja schon mehr oder weniger jeder Vogel von den Dächern gezwitschert. Aber jetzt ist es auch in Dach und Fach. Und Jonas, erstmal ganz platte Frage. Richtige Entscheidung?
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Jonas, erstmal ganz platte Frage. Richtige Entscheidung?
Ja, natürlich. Also ich habe jetzt gerade wieder nochmal genaue Zahlen rausgesucht. 14 Tore, 5 Vorlagen. Sorry, wieder 19 Scorer und das auf seiner Position. Dieses Jahr spielt er ja gar kein Stürmer mehr. Ne? Er ist hängende Spitze, eher Zehner, manchmal sogar eher auf der Acht. Und er trifft trotzdem, ist trotzdem unser bester Torjäger. Elfmeter hin oder her. Er hat einfach seine Spiele immer noch wo er absolut alleine den Unterschied macht. Und deswegen absolut richtige Entscheidung.
Ja, und ich glaube, in 6 oder 7 Spielen stand er auch gar nicht in der Startelf. Kommt vielleicht auch
genau,
noch dazu.
Genau.
Und das macht die 19-Scorer noch mal krasser. Im Pokal hat er sogar auch noch mal 3. Also der spielt wirklich eine super Saison und hatte auch ein super Spiel gegen den VfB. Und wir haben es natürlich alle gesehen, ne, dass da Aslani vor dem 1-0 der Ball so ein bisschen vom Schlappen rutscht. Aber dass Kramaric da so energisch durchläuft, hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Oder findest du es sehr selbstverständlich? Also, dass der da so steht, ich war ziemlich begeistert.
Bei welchem Tor? Beim 1-0?
Direkt beim ersten.
Ja, das ist Instinkt. Ne? Also da kannst du ja nicht mit rechnen, dass Aslani da den Ball so hinspielt. Das wollte er ja auch nicht.
Ja.
Das ist einfach Instinkt. Und den aus dem spitzen Winkel dann halt überlegt, durch die Beine zu schieben. Andere knallen den Ball drüber oder knallen den direkt auf den Torwart. Das ist einfach die Überlegtheit von André Kramaric. Aber da muss man auch einfach jetzt nochmal sagen, weil er jetzt auch dieses Jahr des Öfteren von der Bank kam. Vielleicht sollten wir, jetzt wo er dann nächstes Jahr oder wenn wir in die nächste Saison gehen, ist er ja dann 35. Und er wird ja auf jeden Fall auch noch mit 36 bei uns spielen. Vielleicht sollten wir alle ab jetzt mit dem guten Kader und mit einem alternden Kramaric so umgehen, dass wir keine riesen Schlagzeile draus machen, wenn er mal auf der Bank sitzt. Wir freuen uns daran, dass er sozusagen noch Teil unserer Mannschaft ist und dass er uns Spiele entscheiden kann. Aber er wird körperlich, auch wenn er noch topfit aussieht, aber ja, ab 30, da funktionieren einfach Bänder und Knochen und alles Mögliche manchmal ein bisschen anders. Belastungssteuerung hin und her. Dass man sagt, okay, er braucht vielleicht auch manchmal seine Auszeiten. David, in der NBA ist das ganz normal. Ein alternder LeBron James spielt auch nicht mehr jedes Viertel. Der spielt manchmal sogar ganze Spiele nicht, weil es in der NBA eben 82 Spiele Regular Season gibt. Ne? Da werden die einfach gezielt geschont und trotzdem sagt dann keiner, oh, André Kramaric oder LeBron James, ist der überhaupt noch wichtig für die Mannschaft? Nee, sondern man sagt, es ist Belastungssteuerung, aber in den Spielen, wo er dann fit ist, wo er da ist, da ist er extrem wichtig für die Mannschaft.
Ja, ich bin gerade am Staunen, dass LeBron James immer noch spielt, aber natürlich ist schon Irrsinn. Aber
Ja, der ist gefühlt auch schon älter als Ilzer. Nee, also fast.
Nicht ganz, 41.
Aber 41 ist für so eine athletische Sportart wie Basketball ist 41 schon echt krass.
Ja, brutal. Aber du hast natürlich einen Punkt. Und ja, nichtsdestotrotz hat es mir natürlich super gefallen, dass gerade am Tag der Verlängerung André Kramaric nochmal extra heiß ist, nochmal 2 Tore macht und auch einen riesigen Beitrag zu dem Punktgewinn oder vielleicht Verlust leistet. Aber ich tue mich ganz schwer, mir zu überlegen, woran wir dieses Spiel aufhängen. Aber vielleicht hängen wir es mal hinten auf, denn André Kramaric hat sich danach furchtbar aufgeregt über dieses 3:3. Es war unmittelbar nach Abpfiff am Sky-Mikrofon, glaube ich, und er hat der Mannschaft vorgeworfen. Also er sagte einerseits, dass er schockiert sei und zum anderen, es sei sehr unreif und sehr chaotisch gewesen und er könne es eigentlich gar nicht fassen. Ich schwanke selbst so ein bisschen zwischen Irritation und Verständnis für diese Aussage. Wie nimmst du die denn wahr?
Er hat recht und die muss man als Führungsspieler dann auch mal so stehen lassen. Vor allem, weil, egal ob es so rüberkam oder nicht, er damit nicht nur die Mannschaft kritisiert, sondern auch sich selbst. Er wurde selbst erst in der 91. Minute ausgewechselt. Das heißt, ich glaube, er redet über die Phase nach der roten Karte für Karasor.
Ja, tut er.
Die waren in der 70. Minute, David. Wir führen zu dem Zeitpunkt und Karasor, einer der wichtigsten Stabilisatoren von Stuttgart, fliegt. Und ab diesem Zeitpunkt laufen wir im 2-3-Minuten-Takt in Überzahl auf das Tor von Nübel zu. Auf einmal nehmen wir bei jedem Angriff, bei jedem Konter gefühlt das Tempo raus. Wir joggen aufs Tor, anstatt zu sprinten. Wir überlegen viel zu lange, den richtigen Pass zu spielen. Wir schießen nicht mehr präzise, wir schießen nicht mehr stark genug. Manche Schüsse auf Nübels Tor sind aus Positionen wie Verzweiflungsakte. Manche, die Schussstärke ist maximal Rückpassniveau. Auf einmal kommen die Pässe nicht mehr und wir sind schludrig. Wir sind einfach schludrig, als würde im Kopf ein Schalter umgehen und man hätte zu ihnen gesagt, Leute, wir führen 3-2 und jetzt sind wir auch noch in Überzahl. Macht da vorne, was ihr wollt, wir gewinnen so oder so. Nee, auf Bundesliga-Niveau gewinnst du eben nicht. Da musst du es 4-2 schießen, von mir aus auch 5-2 und dann ist der Deckel drauf. Es war, man sagt es ja immer so schön, es war abzusehen, dass dieses Tor fällt, aber genauso war es. Man war sich wirklich irgendwann ab der 93. Minute sicher, so wie wir die letzten 20 Minuten gespielt haben, so schludrig, so dumm war es klar, dass der Ball noch reinfällt.
Ja, ist viel Wahres dran. Trotzdem war mein Gefühl auch so ein bisschen, also jetzt nehmen wir mal ein ganz absurdes Beispiel, so ein Giovanni Trapattoni hätte natürlich ganz was anderes gemacht in den 90ern. Ne? Wer jetzt denkt, von wem redet er, vielleicht der größte Trainer aller Zeiten in den 90er Jahren, hätte man gesagt. Weltmeister geworden, x-fach italienischer Meister geworden. Die italienische Liga war damals so die größte Liga der Welt, die beste Liga der Welt. Und Trapattoni hätte das Ganze verwaltet. Aber wir können das nicht verwalten. Also ich habe auch das Gefühl, die Mannschaft hat, du hast recht, schludrig gespielt, nicht überzeugend gespielt, chaotisch gespielt, aber man hätte ja auch, wie soll ich sagen, einen entspannten Spielaufbau machen können. Ich rede jetzt nicht von Zeitspiel, sondern einfach den Raum nutzen, den man hat gegen 10 Mann. So ein bisschen wie das vielleicht Matarazzo gerne gesehen hätte, als er noch TSG-Trainer war. Aber ich glaube, das können wir nicht oder das wollen wir nicht. Oder Ilze hat ihn so eingeimpft, dieses intensive Spiel zu spielen, dass man es dann weitergemacht hat, nur irgendwie schlampiger, weil, weiß ich nicht, die Konzentration gefehlt hat oder keine Ahnung. Vielleicht ist das auch eine Antwort, weil Jonas, so hätten es ja viele Mannschaften gemacht, ne? So ein FC Augsburg, Union Berlin und so weiter, wenn die 2-1 führen zum Beispiel, dann spielen die das richtig erwachsen zu Ende. Oft, nicht immer.
Ja, aber die wären wahrscheinlich gar nicht erst in diese Position gekommen.
Stimmt.
Ne? Also, wir sind ja auch die überlegenere Mannschaft gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Das gehört ja zur Wahrheit dazu. Ilza sagt ja auch vollkommen zu Recht, wir haben gerade in der ersten Halbzeit oder beziehungsweise bis hin zur roten Karte ein super Bundesligaspiel gemacht. Die Tore, beide Tore von Stuttgart kamen nahezu aus dem Nichts. Da können wir auch gleich nochmal genauer drauf eingehen. Und unsere Tore waren top. Wir haben in den ersten 20, 25 Minuten Stuttgart wirklich an die Wand gespielt. Wir waren drückend überlegen. Das Tor von Führig.
Gerade die erste Halbzeit eigentlich,
würde ich sagen. Ja, genau. Das Tor von Führig, das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Ja. Ansonsten war alles in der Reihe. Und ab diesem Zeitpunkt war der Wurm drin. Und also, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, man hätte es mehr verwalten sollen. Trotzdem viel mehr, als dass man es hätte verwalten sollen. Ey, sorry, bei dem Spielverlauf, bei der Abwehrschwäche, die Stuttgart auch dann irgendwann hatte, ne, weil die hatten ja dann trotzdem Stürmer im Spiel, Undav, Demirovic und, sie mussten ja ein Tor schießen. Da muss spätestens in der 80. Minute muss der Deckel drauf sein. Da müssen wir als Bundesliga-Team ein Tor geschossen haben. Wir standen so oft im gegnerischen 16er, das war einfach nur wahnsinnig schlecht rausgespielt.
Ich gehe mit und würde trotzdem noch was Neues mit in die Waagschale werfen, und zwar den Faktor, sagen wir, Pech. Ne, also die zwei Aluminiumtreffer und die Tatsache, ich muss es leider erwähnen, dass Olli Baumann definitiv nicht seinen besten Tag hatte. Er muss aus meiner Sicht mindestens einen der drei Bälle halten. Ist aus meiner Sicht Kategorie Pech, weil Baumann hat in der Regel so einen Tag nicht. Der spielt eine super Saison und die zwei Aluminiumtreffer würde ich jetzt auch nicht als Unvermögen abtun. Oder wie siehst du das?
Schwierig. Beide Aluminiumtreffer waren meines Wissens nach vor der roten Karte.
Stimmt, ja, stimmt, du hast recht.
Das heißt, deswegen würde ich das so ein bisschen aus der Rechnung rausnehmen. Ich rede jetzt wirklich davon, 3-2, rote Karte, was machst du ab dann? Dass wir das Spiel schon direkt vorher, schon lange vorher in Gleichzahl hätten entscheiden müssen, keine Frage. Es hätte niemals 3-2 stehen dürfen. Das Demirovic-Tor hätte nie fallen dürfen bei unserer Überlegenheit. Wir führen 3-1, David, daheim im Stadion. Dieses Demirovic-Tor, das darf schon nicht passieren. Und dann auch noch die rote Karte. Deswegen die zwei Pfostentreffer, die will ich da rausrechnen, weil es mir wirklich darum geht, was tun wir ab dem Zeitpunkt, als wir in Überzahl
sind. Ja, verstehe.
Und Das Baumann-Thema, das ist wirklich ein hartes Thema, weil es, ja, du hast vollkommen recht, gerade das 1-0 von Führich, das darf nicht reingehen. Mhm. Und es tut mir ein bisschen weh, darüber zu sprechen, aber man muss darüber sprechen. Olli Baumann ist nicht in WM-Form. Ich finde es, was Olli Baumann am Ende retten wird, ist, dass kein anderer deutscher Torhüter ansatzweise sich in Rage spielt. Ne? Nübel auf der anderen Seite ist jetzt in den letzten Wochen auch nicht Weltklasse. Aber Nagelsmann denkt, glaube ich, eigentlich und will nicht mehr über einen Torwartwechsel nachdenken. Auch nicht durch dieses Gelaber der Medien mit Manuel Neuer. Aber Baumann ist einfach nicht in WM-Form. Ich finde, Baumann ist in den letzten Wochen so unsicher wie Jahre nicht mehr und wird auch, ich weiß nicht, ob es die Nervosität ist wegen der WM, hat immer mehr Fehler drin und vor allem auch Tore, wo du dir so denkst, muss ein Bundesliga-Torwart zwar nicht halten, aber die Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft sollte den schon halten. Ne, das ist halt so ein schwieriges Thema.
Ist was dran. Ich würde trotzdem noch sagen, gerade in Summe ist die Saison von Baumann definitiv eine gute, aber die Beobachtung der letzten Wochen muss ich leider teilen. Aber ich versuche wirklich den ganz objektiven Blick einzunehmen. Nübel jetzt nach vorne zu schieben, wäre irrsinnig, weil Nübel auch in den letzten Wochen so oft hinter sich greifen musste. Und insgesamt eine noch wackeligere Saison als Baumann spielt. Aber ja, du hast recht. Wahrscheinlich muss man sagen, dass wir selten auf der Torwartposition so schwach besetzt waren wie aktuell. Ich meine jetzt als Nationalmannschaft. Jetzt ist aber natürlich nicht sicher, dass diese Form, die wir jetzt gesehen haben, die Form ist, die Baumann bei der WM zeigen wird. Ich glaube nicht, dass Baumann wirklich nervös ist in dem Sinne, dass er aktiv die ganze Zeit drüber nachdenkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das in seinem Hinterkopf irgendwie eine Rolle spielt und könnte mir deswegen vorstellen, dass die Tatsache, dass die Nominierung raus ist und dass die Nominierung quasi ganz klar ergibt, Olli, du bist die Nummer 1, ihn wieder in ruhigeres Fahrwasser bringt. Weil die Medien tun ja wirklich alles, um Manuel Neuer nach vorne zu schieben. Und es ist nicht so, ne, sind wir mal ganz ehrlich miteinander, dass ich es nicht verstehen würde. Aus Leistungsgründen könnte man natürlich Neuer ins Tor stellen, klar. Aber es ist ja der Punkt dessen, dass es jetzt Neuer zigmal dementiert hat, Nagelsmann zigmal dementiert hat und die Medien es nicht gut sein lassen können. Und dass das irgendwie im Hinterkopf Unruhe erzeugt, wäre zumindest menschlich.
Genau. Also man braucht gar nicht um den heißen Brei herumzureden. Manuel Neuer ist nach wie vor an einem guten Tag der beste oder zumindest immer noch mit über 40 einer der besten drei Torhüter, die es aktuell auf der Welt gibt. Ne, da ist ein Courtois vielleicht besser, der viel, viel jünger ist, aber an einem guten Tag ist Manuel Neuer durch die Präsenz und durchs Spielerische immer noch Weltklasse. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Aber so wie du sagst, man muss es doch auch irgendwann ab einem gewissen Punkt einfach mal gut sein lassen. Und ja, ich verstehe auch, dass wir aktuell oder dass wir eigentlich, solange ich denken kann, wir haben bestimmt in den letzten 25, 30 Jahren, keine Ahnung, soweit ich zumindest zurückblicken kann, hatten wir im deutschen Tor immer Weltklasse. Ne? Lehmann, Kahn, Manuel Neuer,
dazwischen auch mal Adler, war aber auch ein Weltklasse-Mann.
Ja, dann davor, vor Kahn, war es da Köpke oder so irgendwas, ne, war ja auch ein Weltklasse-Mann damals. Und. Es war immer Weltklasse und wir hatten sogar 2, 3 Weltklasse-Torhüter. Dass man sich sogar gedacht hat, boah, selbst die Nummer 2 ist Weltklasse. Und ja, Olli Baumann ist selbstverständlich nicht Weltklasse. Aber die deutsche Nationalmannschaft ist dieses Jahr auch nicht Weltklasse. Ne? Es passt sich ja eigentlich nur so ein bisschen an. Und sich deswegen, nur wegen Manuel Neuer, die ganze Zeit so auf Baumann einzuschießen, ist einfach nicht fair. Und ja, wir kritisieren ihn hier auch. Das 1-0, sagt er auch selbst, den muss er haben. Er macht einfach die kurze Ecke nicht richtig zu. Das ist einfach ein Torwartfehler, Punkt. Aber bei dem Nationalmannschaftsthema muss man jetzt auch einfach mal beginnen, Olli Baumann den Rücken zu stärken.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, es ist gar kein so großes Thema und ich glaube, Nagelsmann würde sich keinen Gefallen tun, da in 2 Wochen, das glaube ich, die Nominierung nochmal hier groß, Überraschungen reinzubringen. Aber wir schauen natürlich mal. Aber ich glaube, es ist was, was man auf jeden Fall bei diesem Spiel berücksichtigen muss. Denn der VfB Stuttgart hat mit 1,5 X-Goals 3 Tore erzielt. Also war ein Team, das jetzt sich nicht wahnsinnig viele Chancen erarbeitet hat. Wir haben uns wesentlich mehr erarbeitet. Und ne, du hast ja schon gesprochen über Schlampigkeit, über Chaos, über unsauberes Ausspielen von Räumen und so weiter. Das ist leider wirklich so. Aber Jonas, ich kann mir nicht helfen. Ich neige ja dann auch immer so ein bisschen dazu, die Gegenposition zu vertreten. Wir erinnern uns an die Folge von letzter Woche und an die Perspektive von letzter Woche. Ich verrate euch was. Wir hätten fast alle ein Unentschieden unterschrieben. Und ich weigere mich, das so komplett zu ignorieren. Weil das Restprogramm spricht für uns. Natürlich ist es extrem bitter, dass wir uns diese Chance nicht nehmen. Dass wir gegen den VfB, der wirklich kein gutes Spiel macht, summa summarum, fand ich, riesige Chancen haben, das zu gewinnen. Aber wir sind punktgleich, hatten jetzt ein bisschen Pech, dass Leverkusen gewonnen hat gegen Leipzig, aber haben aufgrund des Restprogramms sehr, sehr gute Chancen. Oder lässt du das gar nicht gelten, Jonas?
Doch, ich lasse es gelten und ich vergesse es auch nicht. Deswegen, wir versuchen hier diesen schmalen Grat zu finden zwischen den richtigen Schärfegrad, die Mannschaft zu kritisieren, den es absolut braucht. Ich bin mir auch sicher, Ilzer, und das fand ich sehr gut, hat nach außen hin den Ruhigen gespielt, in der Kabine hat er getobt. Bin ich mir ganz sicher, da hat es gekracht.
Wäre richtig, ja.
Wäre auf jeden Fall richtig gewesen, das ist auch jetzt richtig von unserer Seite, dass wir das Kind auch beim Namen nennen. Trotzdem müssen wir weiterhin einordnen, wir werden, David, da sind wir uns ganz, ganz sicher, wir haben noch 2 Spiele, Bremen, Gladbach, wir werden die beste Bundesliga-Saison in der Geschichte der TSG Hoffenheim spielen. Dazu reicht nämlich noch ein Sieg. Genau. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Das einzig Bittere ist eben, wir hatten durch das gute Spiel gegen Stuttgart alles in eigener Hand. Wir schauen mal gemeinsam nämlich auf die Tabelle. Tabellarisch wären wir mit diesem Sieg sowas von in der Favoritenposition gewesen. Wir hätten 60 Punkte und ab dem Zeitpunkt hätte ein Sieg gegen, also quasi ein perfekte 2 Wochen Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Gladbach dafür gereicht, dass wir den 4. Platz auf jeden Fall haben. Was jetzt nicht so vermessen ist, gegen Bremen und gegen Gladbach gewinnen zu wollen. Keine Frage. Und dadurch haben wir uns eigentlich trotz des guten Restprogramms aus der Favoritenposition wieder rausmanövriert. Weil, ich muss schon sagen, ich habe das Spiel Leverkusen-Leipzig in voller Länge geschaut. Leverkusen ist an einem guten Tag eine ganz andere Hausnummer als wir. Jeder einzelne Spieler von denen auf dem Platz macht jede Bewegung, die wir tun, nochmal 10% schneller, nochmal 10% effektiver. Die Verteidiger sind 10% besser. Ja, es ist einfach so. Leverkusen hat Leipzig an die Wand gespielt. Schick und Musa war es, glaube ich, Lecco Mio. Das war ein brutales Spiel. Das heißt, schafft es Leverkusen, gegen Stuttgart zu gewinnen, dann werden sie auch gegen Hamburg gewinnen. Und dann ist Leverkusen 4. und wir können gar nichts dagegen tun. Und das ist eben das Bittere. Ne? Leverkusen muss jetzt einfach nur noch 2-mal so spielen wie gegen Leipzig oder wahrscheinlich sogar schlechter, reicht auch, und Leverkusen hat das Ding. Und ja, innerhalb von einer Sekunde, weil du selbst zu blöd warst, weil du selbst nicht konsequent genug warst, hast du dich eben aus dieser Favoritenposition in wieder die Underdog-Position gebracht und das macht's so bitter.
Ja, kann ich leider nicht widersprechen, ist so. Nichtsdestotrotz finde ich es nur fair, beide Seiten zu sehen, weil wenn wir den Spielverlauf ignorieren, geht ein Unentschieden völlig in Ordnung gegen diese Mannschaft. Und einen letzten Punkt will ich noch erwähnen, bevor wir vielleicht noch ein paar Sekunden über das Spiel am Samstag sprechen. Eine Sache fällt doch auf, wenn man einen Blick auf die Aufstellungen wirft und dann ein bisschen weiter runter scrollt. Nämlich, wen wechselt denn der VfB Stuttgart ein und wen wechseln denn wir ein? Ich erkenne da, Jonas, widersprich mir gerne, einen riesigen Qualitätsunterschied. Wir wechseln ein Mörstedt, Prass, Damar und Akpoguma. Der VfB wechselt ein Mittelstädt, Demirovic, Asignon und Thiago Tomasch. Also, das ist ein Klassenunterschied.
So hart wie es klingt, aber keiner unserer Einwechslungen hat uns besser gemacht. Das ist einfach so.
Ja, komplette Verschlechterung auf jeder einzelnen Position.
Ja, leider. Also es ist ein Qualitätsunterschied bei jeder einzelnen Einwechslung. Der Einzige, der dann ein Spiel noch so ein bisschen drehen könnte an einem guten Tag, ist Prass. Alles andere sind natürlich Spieler, die absolut aus der Form sind. Außer jetzt mal Mörstedt, aber Mörstedt ist einfach von der Qualität selbstverständlich überhaupt nicht da, wo ein Lemperle oder wo ein Aslani ist. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist einfach so. Stuttgart ist in der Breite besser.
Und vielleicht erklärt das auch, behaupte ich jetzt zumindest mal, die Entscheidung, dass Ilzer so spät bzw. super spät gewechselt hat. Denn, gucken wir nochmal, rote Karte, 69. Minute. Dann gibt es, glaube ich, einen Alu-Treffer der TSG in der 72. Und danach kommt der VfB. Mehrfach. Und dann würde man ja erwarten, dass dann irgendwie Ilz einen Schreier loslässt oder da nochmal hier groß rumwechselt. Aber bis zur 90. passiert fast gar nichts. Ja, weil wir ja sehen, wer auf der Bank hockt. Also da so richtige Impulse von der Bank zu setzen, ganz, ganz schwierig. Das soll keine Ausrede sein. Aber ich glaube, dass man da einfach noch ganz viele zusätzliche Faktoren berücksichtigen muss. Und ne, einen Demirovic auf der Bank zu haben oder einen Mittelstädt ist einfach schon krass.
Ja, und hättest du da dann einfach in der 70. Minute als Beispiel einen fitten Loschek gehabt, einen fitten Loschek, ne? Ja. Der dann ab der 70. kommt, ein richtiger Unterschiedsspieler, der dann sagt, ey Leute, wir sind jetzt in Überzahl, der dann richtig Bock und Energie noch hat, dann ist das einfach was anderes, ne? Und aktuell, wir haben eine super, super gute Top 11, aber dann wird es halt schwierig. Haben wir ja auch schon ganz oft drüber geredet, ne? Sobald Abdullahu ausfällt, haben wir überhaupt keinen Ersatz. Fällt Prömel mal aus, haben wir überhaupt keinen Einwechselspieler für die 6. Offensiv ist es auch wahnsinnig schwach, also es ist immer eine Verschlechterung. Ja, das ist was, das ist die Hausaufgabe für Andreas Schicker, weil er uns auf jeden Fall für die Europa League vorbereiten muss.
Ja, ganz, ganz
wichtig. Es wird das Transferkarussell wird richtig gut, weil es werden wahnsinnig viele Spieler kommen, da bin ich mir sicher.
Es muss so sein. Fairerweise noch eine kurze Ergänzung. Ranac war ja gelb gesperrt und Prömel war ebenfalls gelb gesperrt, was natürlich den Eindruck erweckt, als wäre die Bank noch mal schwächer. Das sind ja beide Spieler, die sehr, sehr nah an der Top 11 dran sind. Also ich würde vielleicht sagen, wir haben starke Top 15 und ab Nummer 16 fällt es dann brutal ab.
Genau, aber Prömel ist ja quasi unser 12. Mann, der immer ab der 60. spätestens kommt und ist der weg, hast du gefühlt niemanden mehr fürs Zentrum.
So ist das.
Wir haben ja alle abgegeben. Ne? Tuhumcu und alle möglichen sind ja alle abgegeben worden.
Ich bin ganz auch gespannt, was da passiert, ne? Ob gewisse Leihspieler zurückkehren oder nicht. Aber das würde jetzt heute völlig den Rahmen sprengen. Stattdessen noch mal ein paar Sekunden auf Bremen geblickt. Ne? Wir sehen die Tabellenkonstellation und wissen, dass ein Sieg für uns noch mal in eine sehr, sehr gute Position für den 34. Spieltag bringen würde. Wir sind natürlich auch doppelt interessiert, weil wir selbst im Stadion sein werden am Samstag und ja, weil Werder Bremen wirklich nicht so gut in Form ist. 4 Punkte aus den letzten 5 Spielen, nichtsdestotrotz sind sie de facto gerettet und es geht um nichts mehr. Und ja, gucken wir uns den Kader an und vergleichen ihn mit unserem. Das ist es eine absolut machbare Aufgabe. Da Bremen auch Probleme hat, überhaupt Torchancen zu kreieren. Und was war der Lösungsansatz gegen Augsburg, wo sie ja deutlich verloren haben? Flanken ohne Ende. Werder Bremen hat, Jonas, über 30 Mal geflankt im Spiel gegen Augsburg. Stuttgart und wir zusammen haben nur 22 Mal geflankt im ganzen Spiel. Das zeigt, wie viel 33 Flanken in 90 Minuten sind. Und hat das zu irgendwas Krassem geführt? In der Regel nö. Das sieht man auch daran, ne? 7 Tore aus den letzten 5 Spielen.
Also ja, aber wer soll sie denn auch schießen? Ne? Also der Kader ist gruselig.
Ja, außer Jens Day bleibt da nicht viel. Ja. Ne?
Exakt. Und deswegen, ohne Jens Day wäre Bremen da, wo Wolfsburg ist. Ganz klar. Absolut. Nur, dass Bremen natürlich kadertechnisch eigentlich auch dahin gehört. Weil ohne Jens Day ist da wirklich nicht viel.
Ja, also wenn Bremen auf Platz 14 ins Ziel läuft, dann entspricht es schon ungefähr dem Kader, muss man so hart sagen, ja.
Ja, sie haben auch überhaupt irgendwie nicht so Spieler mit irgendwie ansatzweise sowas wie Star-Flair. Überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, sondern eher sogar junge Spieler mit eher einem Unsicherheitsfaktor. Also jetzt beispielsweise am Anfang der Saison. Mittlerweile hat er sich wirklich gefangen, aber am Anfang der Saison dachte ich mir, wer zur Hölle kam auf die Idee, Mio Backhaus da hinten reinzustellen? Das war Wahnsinn am Anfang der Saison. Ich weiß, junger Typ, musste auch sich auch erstmal da reinwachsen, ist schwierig als Torwart, alles in Ordnung. Aber am Anfang der Saison war das absolut vogelwild, was der da hinten gemacht hat. Auch jetzt ein Friedel in der Innenverteidigung, der ja sogar Führungsspieler ist und Kapitän und alles Mögliche. Aber das ist ja, du weißt doch, was ich hinaus will, ne? Da ist ja niemand dabei, wo du jetzt sagst, ja, das ist the man to watch, außer Jens Day. Und alles andere ist absolut austauschbar.
Ja, vielleicht muss man noch ein bisschen verteidigend Romano Schmid vorheben, der in Anführungszeichen ja, die kreative Rolle spielt, wenn man das bei Bremen überhaupt sagen kann. Der hat immerhin, lass mich kurz gucken, 4 Tore und 8 Vorlagen geleistet. Aber ne, man erkennt daran auch schon, okay, mit einem Romano Schmid in der kreativen Zentrale bist du dann halt bestenfalls im unteren Mittelfeld. Zumal aber auch dazu kommt, ne, wen soll er denn großartig bedienen? Also ich würde sagen, der Sturm ist das ganz, ganz große Problem von Werder Bremen.
So ein Milosevic. Hat Bremen da gerade eigentlich Verletzungsprobleme? Habe ich irgendjemanden vergessen, der normalerweise im Kader steht? Oder haben die einfach niemanden?
Also momentan spielt immer Milosevic. Der hat in 13 Spielen 3-mal getroffen. Ich glaube, Djinma spielt auch teilweise vorne, ist aber wirklich jetzt nicht der große Knipser. Und dann hatten sie ja auch noch Boniface, der war ja ursprünglich mal eingeplant.
Ah, okay, ich habe gerade nachgeguckt, sie hatten auch noch Keke Top.
Ja,
ja, der verletzt ist, aber ja, das ist und bleibt Keke Top.
Du weißt, was ich meine. Also der hat mit Sicherheit super Anlagen, hat sich auch viele Torchancen erarbeitet, stand oft gut und hat trotzdem das leere Scheunentor oft nicht getroffen. So war leider die Situation.
Ja, und daraus ergibt sich, dass Jens Day mit 10 Toren, Ausrufezeichen, 10 Toren mit Abstand der beste Torjäger ist und Bremens Lebensversicherung. Und deswegen machen wir es doch kurz, liebe Hoffenheimer, liebe Bremer. Ihr könnt froh sein, dass ihr die Liga haltet. Wir brauchen die Punkte. Ihr feiert ein bisschen. Wir holen die 3 Punkte und alle sind zufrieden. Oder klingt doch nach einem Plan.
Ja, klingt nach einem Plan und leider sind fast alle Argumente auf unserer Seite. Was natürlich erstmal auf den Platz gebracht werden muss. Aber es spricht wirklich sehr, sehr viel für uns. Und trotz dieses bitteren Gefühls vom letzten Samstag muss man sagen, unser Team ist ja nach wie vor gut in Form. Ne? Mit 8 Punkten aus den letzten 5 Spielen sind wir, glaube ich, in der Formtabelle auf Rang 6 etwa. Und haben in den letzten Spielen ordentlich performt, auch mehr. Wir haben gesehen, Kramaric ist wieder da und jetzt kommt auch noch ein Grisha Brümel zurück. Also das ist jetzt wirklich die Belastungsprobe und ich erhoffe mir sehr, sehr ernsthaft quasi ein Herzschlagfinale um die Champions League dann am 34. Spieltag.
Genau so sieht's aus. Und alle weiteren Themen, die jetzt gerade so rund um unsere Spieler kursieren. Ich weiß, ich habe es auch gelesen mit Touré, dass jetzt hier der nächste große 40-Plus-Transfer ansteht und. Aber das sind jetzt erstmal nicht unsere Probleme von dieser Woche. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Bremen-Spiel. David, ich freue mich brutal darauf, ins Stadion zu gehen am Samstag. Ja. Letztes Heimspiel diese Saison. Und je nachdem, wo ihr es schaut, seid ihr vielleicht auch im Stadion oder schaut es daheim im TV, wünschen wir euch viel Spaß.
Danke fürs Einschalten. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.